Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Michael Dietz und Jochen Schliemann vom Reisen Reisen Podcast über spirituelles Reisen. Gibt es sowas wie spirituelles Reisen oder bilden wir uns das nur ein? Und wenn ja, wo geht's als nächstes hin? Viel Freude damit. Jede schwere Reise beginnt mit dem ersten Schritt. So beginnt mein Album Die Farbe von Wasser aus dem Jahr 2018. Aber auch der Satz ist natürlich nur ein Zitat von dem alten Spruch, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Heute spreche ich mit Michael Dietz und Jochen Schliemann vom Reisen Reisen Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann, über spirituelles Reisen. Es geht um die Orte, an die wir reisen, weil wir Sehnsucht danach haben, etwas Spirituelles zu erleben. Aber geht das eigentlich wirklich? Ist das machbar? Oder ist es vielleicht so, dass wir uns selbst sowieso nur überall hin mitnehmen, wo wir hingehen? Das heißt, dass die Spiritualität und das Erlebte eigentlich in uns selbst stattfindet. Oder gibt es vielleicht Orte, die das spirituelle Erleben begünstigen? Oder ist es vielleicht so, dass diese Orte, an die wir reisen, einfach nur uns aus dem Alltag, aus dem Normalen, aus dem Ordinären rausnehmen und uns für die Spiritualität, die immer da ist, öffnen. Wie auch immer es ist, wir sprechen darüber. Viel Freude jetzt und herzlich willkommen, Michael Dietz und Jochen Schliemann. Und lieber Jochen, vielleicht übernimmst du direkt.
Ja, Leute, Thema ist ja Spiritualität und Reisen. Das haben wir uns als Überschrift gesetzt. Wir wissen nicht, was gleich passiert. Aber ich dachte so, um mal einen ganz grundlegenden Stein in die Mitte zu legen, ich gucke jetzt einfach mal nach, wie Spiritualität definiert ist. Und dann kann ja jeder sagen, beziehungsweise was sie eher davon denkt. Ich habe gefunden, Spiritualität behandelt, also meint all jene Bereiche und Erfahrungen von Menschen, die über die unmittelbare Wirklichkeit des Individuums hinausreichen. Also die Belange des menschlichen Wesens, die man früher eher den übernatürlichen oder religiösen zugeordnet hat, aber vor allen Dingen halt, in meinen Worten gesagt, mehr als die Realität, mehr als die Fakten, mehr als die Summe der einzelnen Teile, alles, was darüber hinausgeht. Sind wir uns soweit erstmal einig, liebe Gruppe?
Interessant.
Ja.
Weil ich direkt gedacht habe, ja, okay, krass, Buddhismus ist gar keine Spiritualität. Vielen Dank, das Gespräch hat sich gelohnt, Herr Schliemann. Das war's dann. es wird doch ein 4-Minuten-Podcast. Aber cool, finde ich gut. Let's do it.
Okay. Ich weiß auch, dass du über das Thema Spiritualität und Reisen fast eine Art Song geschrieben hast, lieber Curse, nämlich kürzlich. Ich habe kürzlich deine neue EP gehört. Über den sprechen wir später auch noch. Das ist nämlich ganz, ganz abgefahren, was da so du zu dem Thema sagst. Aber erstmal sind wir beim Thema Spiritualität und Reisen. Und ich würde jetzt einfach mal die Gruppe sagen, dass jeder einfach mal kurz einen Ort nennt, bei dem er sagt, dass da ist das Thema Reisen und Spiritualität echt zusammengekommen. Also vielleicht der spirituellste Ort, an dem wir jemals waren. Curse, willst du mal anfangen?
Gerne. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht. Und bei allem, weiß ich nicht, vielen Reisen und bei allem Buddhismus und bei allem, weiß ich nicht, Affinität zu diesen Zuständen oder Erfahrungen, ist mir bewusst geworden, dass der einzige Ort, wo ich jetzt so wirklich sagen würde, okay, das war jetzt auch irgendwie sowohl innen als auch außen irgendwie ein spiritueller Ort, ist halt Dharamsala in Indien, in Nordindien. Residenz des Dalai Lama, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil da ist ganz viel tibetischer Buddhismus und es ist auch irgendwie total schön in den Bergen mit nebelverhangenen Wäldern und Himalaya am Horizont und so. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das irgendwie die spirituellste Reiseerfahrung war. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischee-mäßig und es tut mir auch leid, aber irgendwie dann doch an den unerwartetsten Orten, in den unerwartetsten Momenten irgendwie diese Momente dann kamen. Und gar nicht, weil der Ort jetzt sonderlich verknüpft war mit irgendwie was oder so. Ne? Aber ich würde mal sagen, so vom Gesamtpackage war es dann vielleicht doch Dharamsala. Wie war es bei euch? Ich meine, ihr seid mir weit voraus. Ihr wart in Varanasi, ihr wart in Bodh Gaya, ihr wart Joshua Tree und all diese Dinge. Da war ich überall noch nicht. Das heißt, vielleicht ist es ja da, Jungs, müsst ihr mir sagen.
Ja, ich war in Varanasi, was ja auch im weiteren Sinne im nördlichen Indien ist, die heiligste Stadt des Hinduismus. Also für Leute da draußen, die es nicht genau wissen, also es ist letztlich die Stadt, in der diese Treppen am Ganges sind, am Wasser, wo Leute rituelle Bäder nehmen und so. Und das ist auch die Stadt, in die viele Hindus kommen, um zu sterben tatsächlich. Also Tod und Leben liegen dort extrem nah beieinander. Das heißt, es wird auch mal eine Leiche an dir vorbeigetragen, aber es ist nichts Schlimmes. Also das ist ganz bizarr, es ist ein sehr, sehr anderer Ort. Und auf einen Menschen, der in einer mitteleuropäischen Ordnung aufgewachsen ist, wie ich jetzt, wirkt es jetzt erstmal chaotisch. Also ich habe gedacht, was ist das? Was sind das alles für Menschen? Was sind das alles für komische Straßen? Warum steht das Gebäude schief? Warum ist es so laut? Warum ist es so bunt? Warum raucht das da? Und warum zum Henker wird halt ein toter Mensch an mir vorbeigetragen? Bis ich verstanden habe, dass das einfach was anderes ist. Ich bin nicht religiös, also ich bin jetzt in keiner Religion tief verankert. Ich bin natürlich eher tendenziell sozialisiert in der Welt, in der das Christentum irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich habe das eher draufsichtig betrachtet und habe mir da auch so mit dem Boot über den Ganges gefahren und so und bin dann auch an diesen Ghats vorbeigefahren, diese Treppen, und teilweise auch gibt es Burning Ghats, wo halt die Toten dann verbrannt werden und die Leute, wirklich sehr viele Leute, manchmal siehst du sie an, manchmal malen sie sich auch so an, weil sie sich auch in Sachen Kleidung dann irgendwie von anderen Leuten abgrenzen, in einem spirituellen Zustand sind. Und ich kann definitiv sagen, dass dieser Ort mehr ist als Stein, Autos, Motorräder, Menschen, Rauch, Essen und alles, was, also mehr als eine Excel-Tabelle. Es ist einfach mehr als die Fakten, als die Summe der einzelnen Teile. Und das fiel mir als allererstes ein, tatsächlich, als ich darüber nachgedacht habe, war ich schon mal an Orten, habe ich Spiritualität und Reisen schon mal verbunden, weil das ist ein offizieller spiritueller Ort, der aber auch tatsächlich dann mit mir mehr gemacht hat, als dass ich eine Liste in meinem Kopf zum Beispiel erstellt habe oder so.
Das weckt bei mir gerade was, und zwar, sorry, Michael, wenn ich kurz reingrätsche, vor allem der Satz, wo du gesagt hast, das ist ein Ort, da, du bist kein Hindu, ne, aber das ist ein Ort, das ist mehr als Steine und ist mehr als eine Excel-Tabelle. Das hat mich jetzt gerade ganz krass nach Jerusalem versetzt.
Ah, cool.
Weil ich da diese Erfahrung auch gemacht habe. Ich bin kein Christ, ich bin kein Jude, ich bin kein Moslem. Aber dieser Ort mit diesen ganzen historischen Städten, wo ganz viele verschiedene Menschen einfach ihre gesamte Spiritualität, ihren Glauben, ihre Lebenseinstellung, ihre Hoffnungen für die Zukunft, für die Welt projizieren. Also in meiner Sicht, vollkommen respektvoll gesagt, mag ja auch alles stimmen, aber wo ich mitbekomme, dass Menschen an diesen Ort und an diese Steine, und da habe ich nämlich dran gedacht, das sind ja wirklich Steine, das sind Straßen, das sind Gebäude, und was da stattgefunden haben soll und als was sie identifiziert werden, ist so powerful, dass selbst wenn man selber nicht teilnimmt daran, ist es eine Energie, eine Erfahrung, der man sich überhaupt nicht entziehen kann, wo man sagt, egal was hier ist was. Und selbst wenn es nur der menschliche Geist ist, was auch immer, also hier, das ist so nicht zu leugnen. Und da habe ich eben dran gedacht, also vielleicht war es dann doch Jerusalem nach deiner Beschreibung.
Ja, Jerusalem ist, glaube ich, finde ich, diese Magie, du hast es eben, glaube ich, Magie genannt. Dieser Ort hat eine Magie, hat eine Power und ist gleichzeitig von meiner Perspektive einer der verrücktesten Orte, die ich je in meinem ganzen Leben besucht habe, weil da so viel zusammenkommt und in einer Art und Weise friedlich zusammenkommt, aber trotzdem so eine Spannung hat, dass ich das, ich war zweimal da, zweimal erlebt habe, wie toll es ist auf der anderen Seite, aber auch erlebt habe, wie diese unterschiedliche Spannung, Energie, die Leute halt in dem Sinne, ich nenne es mal, beeinflusst oder triggert. Also Klagemauer, du hast diese orthodoxen Juden, das ist, die an dieser Klagemauer stehen, und da kann man entlanglaufen, da gibt es noch so einen Raum, so einen Gebetsraum, und die dann quasi auch wieder, wir sind bei Steinen, quasi diesen Stein in dem Moment anbeten. Und oben hast du dann einen Berg, wo dann die Muslime halt in Luftlinie 30 Meter weiter das als Heiligstes haben. Also so viel Heiligkeit, so viel Power, so viel Spirituelles da in diesen paar Steinen. Das finde ich absolut faszinierend. Als du das sagst, geht so richtig so das Blut durch die Adern, weil mich der Ort so bewegt hat, weil ich so viel nicht verstanden habe. Und ich habe echt viel gelesen, ich habe mit Leuten gesprochen, aber ich habe wenig verstanden, weil ich auch in keinem der Vereine bin. Ne? Also in keinem der religiösen Vereine. Und als ich drüber nachgedacht habe, was ist ein spiritueller Ort, ist mir zum Beispiel gar nicht Jerusalem eingefallen. Finde ich super, weil eigentlich ist das ja einer der, keine Ahnung, der Knotenpunkte auf diesem Planeten, wo irgendwas ist, ne, was ich nicht so greifen kann, was ich sehe, auch mitfühle, aber selbst gar nicht so fühle. Also mich, ich finde das faszinierend, mich füllt das aber nicht in irgendeiner Art und Weise aus. Also ich kann das, ne, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja. Ja.
Bei mir war es tatsächlich ein Ort, weil ich finde so heilige Orte total spannend, und ich war in Armenien. In Armenien, im Kaukasus, stehen die ältesten christlichen Klöster. Ne? Und die sind an Orten, die sind so traumhaft schön, dass ich verstanden habe, dass diese Menschen, die damals in einem vollen Glauben an die abgelegensten Orte gezogen sind, meistens in die Berge rein. Ich war im Sommer in Armenien, da steht dieses Kloster, steht diese Kirche, perfekter Spot. Also keine Ahnung, wie die damals das, ne, im Mittelalter sich das dann auch nochmal ausgesucht haben, ne? Also 1000 Jahre von heute zurückgerechnet, wussten die, okay, da muss ich hin, da bin ich irgendwie dem Himmel nah oder da ist ein schöner Ort. Und an diesem Ort in Armenien, in einem der Kloster, habe ich verstanden, okay, wie schön das ist, die Wiesen drumherum blühten, du guckst hoch, es war schönes Wetter, du hast diese alten Steine, du greifst diese Steine an und fühlst irgendwas, aber ich wusste nicht was. Und wenn wir beim Spirituellen sind, war nämlich genau auf dieser Reise, wenn ich dann überlege, ich bin mit dem Auto diese Klöster ein bisschen abgefahren, war wandern, war laufen, war stundenlang dort. Und dann war ich damals mit unserem Kumpel, auch in Jochen, unterwegs. Und wir sind quasi in Armenien im Kaukasus diese Seidenstraße abgefahren. Also es gehörte früher zur Seidenstraße. Also auch schon, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen immer zusammenkamen und Handel betrieben haben. Und der spirituellste Moment auf dieser Reise waren nicht diese tollen Klöster und diese Stille dort in den Bergen, sondern wir haben auf dieser Seidenstraße stand plötzlich so ein alter Lada, vollgepackt mit selbstgemachten Sachen. Also im Grunde ein Händler, wie früher auf der Seidenstraße, nur ein Typ mit dem Lada und seiner Frau, die dort selbstgebrannten Wein, Schnaps und alles Mögliche verkauft haben. Und da sind wir angehalten. Und der Typ und seine Frau waren so verrückt, weil er hat dann gemerkt, wir sind Deutsche, und er war quasi in der russischen Armee in Deutschland, in der DDR stationiert. Und wir konnten uns unterhalten, und er war so empowered, dass er Deutsch wieder reden kann und alte Geschichten erzählen konnte. Und wir waren so überrascht, dass er auf einmal da mitten im Nirgendwo, es war nichts, es war nur Berge, es war alles schön, da steht dieser bepackte Lada mit abstrusesten Sachen. Und dieses Gespräch, dass wir dann zusammen da saßen, eine Stunde, was überhaupt nicht geplant war, und dieses Gespräch über Erfahrung, über das Leben und die Welt, da habe ich dann gemerkt, als wir weitergefahren sind, wow, das hat mich jetzt irgendwie getoucht, und dass wir uns getroffen haben, war irgendwie, klar, was Zufall, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Und das hatte für mich diese Magie, dass diese zwei Personen oder diese vier Menschen sich treffen und sich wunderbar unterhalten können durch diesen Zufall, dass die Sprache ging und sich ausgetauscht haben. Das empfand ich in diesem spirituellen Land viel bewegender und mich nachdenken machender. Und ich hatte so eine Wärme dann irgendwie ums Herz, ne? So ein, jetzt nicht so Völkerverständigung, aber dass diese Personen sich getroffen haben, das fand ich magisch.
Meinst du, dass die Erfahrung davor, der krassen Natur, dieser Bauwerke und so weiter, dich auch einfach quasi dafür vorbereitet hat, diesen Moment dann auch so wahrnehmen zu können? Fragezeichen.
Das ist eine total spannende Perspektive. Vielleicht ist man durch diesen Ort, wie auch immer, schon ein bisschen offener. Vielleicht hat man schon mal einen anderen Blick. Also ich weiß noch, dass wir waren dort und sind da rumgewandert, und es war wunderschön, haben uns auch unterhalten, wie toll das ist, haben Bilder gemacht, aber hatten nicht so einen magischen Moment. Mhm. Es gab nicht diesen Moment, dass du irgendwo stehst auf so eine Bergkuppe, hast dieses Bild. Das hat man ja manchmal, und es erfüllt einem so mit Glück. Einfach der Moment. Aber dieser Moment war eher so nach diesem Kontakt. Aber es kann natürlich sein, dass das irgendwie so eine magische Rampe gebaut hat, oder dass man durch solche Orte, durch diese Bilder, durch diese Ruhe, die da herrschte, vielleicht hat die ja auch vieles von diesen Streams und Tabs, die wir im Kopf offen machen, einfach zugemacht oder gelöscht. Und vielleicht war man dadurch auch empfänglicher, auch für dieses Gespräch und die Begegnung.
Kirst, du hattest ja am Anfang auch geschrieben, was war das, der Sitz des Dalai Lama, ne? War der Ort, den du jetzt erstmal genannt hast. Hast aber gesagt, du bist dir nicht so sicher. Das würde ja in dem Sinne dazu auch passen, denn, also finde ich so, weil das, ich meine, mehr gebündelt an einem Ort geht ja kaum, als der Sitz des Dalai, vor allem für einen wie dich, der ja dem Buddhismus auch mindestens verbunden ist. Andererseits warst du dir nicht total klar. Das heißt, wahrscheinlich wird es für dich auch wahrscheinlich einen Moment gegeben haben in der Zeit drumherum, sei es ein Jahr vorher, ein Jahr später, sei es sonst wann, wo du vielleicht dich spirituell erleuchteter gefühlt hast, weil du einfach durch die Straße gehst und denkst so, irgendeine Eingebung hast. Also so, ich projiziere jetzt mich auf dich, aber so geht es mir manchmal, ja, dass ich an völlig random Orten bin und denke so, jetzt habe ich gerade irgendwie was ein bisschen mehr verstanden als vor einer halben Stunde. So. Also das heißt, es muss ja nicht zwingend an Ort gebunden sein, offensichtlich.
Ja, das ist diese spannende Frage, ne? Ob die Orte einfach diese Erfahrungen irgendwie erleichtern. Und ich habe jetzt gerade nachgedacht, während ihr beide gesprochen habt, ne? Weil Michael, bei dir war es Weite und so weiter, ne? Bei Jochen, bei dir war es eigentlich Overwhelm an Erfahrungen, an Gerüchen, an Farben, an Eindrücken, an auch Dingen, die ungewöhnlich sind in unserem Kontext, ne? Und beides bricht das, was wir hier in unserem Alltag eigentlich erleben, auf. Ne? Das eine dadurch, dass es viel mehr ist, Indien, Delhi, Mark, Varanasi. Das andere dadurch, dass es viel weniger ist. Ne? Mhm. Aber irgendwie bricht es das auf. Und da habe ich das Gefühl, also ist meine Erfahrung, dass es bei mir oft so ist, wenn irgendwie mein konventionelles Denken, wenn meine normale Erfahrung, in die ich dann ja auch so ein bisschen reinschlafe oder in so einen Trott verfalle und alles ist irgendwie gleichförmig und alles ist irgendwie, man merkt die Nuancen gar nicht mehr so. Ne? Wenn das aufgebrochen wird, dann steigt bei mir vielleicht die Aufmerksamkeit oder die Offenheit für viele Dinge. Und wenn dann sowas da reingeworfen wird, ne, dann kann es mehr aufblühen. Das war gerade so mein Gedanke, vielleicht, dass diese Orte den Rahmen schaffen. Also zum Beispiel, als ich da jetzt vor der Residenz des Dalai Lama stand und da rumgelaufen bin und so, ja, da hat mich einer von den Äbten angekackt, weil ich in der falschen Richtung da rumgelaufen bin. So, ja, da habe ich irgendwo ein Foto gemacht, wo ich keins machen durfte und ich habe mich einfach komplett irgendwie daneben benommen anscheinend, ohne es zu wissen. Ne? Das war jetzt gar nicht so meine Erfahrung. Aber Beispiel, vor diesem Palast des Dalai Lama ist ein Parkhaus. So, quasi, also wie so ein Parkplatz mit so einem Parkhaus unten drunter. Sehr unromantisch. Und einmal die Woche veranstaltet dort die sich offen als Transperson lebende Person aus der tibetischen Community, Tenzin Mariko heißt sie, die veranstaltet dort einmal die Woche einen traditionellen Tanzabend, wo die ganzen Tibeter kommen und wirklich so fängt mit 20 Leuten an und nachher sind es 300 auf diesem Parkplatz vor dem Palast des Dalai Lama irgendwie die traditionellen tibetischen Tänze pflegen, aber natürlich mit auf so einer Sackkarre hingefahrenen Boombox, die da irgendwie Party macht. Und dann dancen die da alle und dann sind diese Tänze sind alle choreografiert, da kannst du nicht einfach so mitmachen, weil das ist halt alles mit im Kreis und mit irgendwelchen und so weiter. Und da habe ich 3 Stunden gestanden mit Tränen in den Augen. Und da habe ich gedacht, okay, ich verstehe mehr über die tibetische Diaspora und mehr über diese ganzen Sachen jetzt hier gerade als irgendwie aus 100 Büchern und 12 Museen und einmal falsch rum durch den Palast des Dalai Lama laufen. So. Das war was anderes. Aber ich war sicherlich auch irgendwie schon vorbereitet, kann man sagen, das dann irgendwie auch so wahrnehmen zu können. So.
Ja. Aber ähnliches Setting ja fast. Also bei mir, ne, du hattest jetzt gerade den Unterschied aufgemacht zwischen Weite und dem Wilden. Jetzt also wildes Treiben, sage ich mal so irgendwie, also viel los und so. Varanasi bei mir. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht doch was gemeinsam hat, weil ich tatsächlich großer Freund Michael weiß, dass der Einsamkeit bin. Also ich mag Weite und so und brauche jetzt nicht zwingend 6 Milliarden Menschen immer um mich rum. Ne? Das heißt, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht keine Immobilien Varanasi kaufe ich das Geld. für mich so ein bisschen hart so.
Ich hätte was im Angebot, Jochen. Für dich ganz günstig. Ja. Du musst feilschen.
Ja. Der Immo-Podcast, genau. Ja. Ja. Nee, das sind wir definitiv nicht. Ich glaube, vielleicht ist es auch also so eine Art Interpretationsspielraum für mich als erstes ein oder halt einfach eine Fläche, auf die ich was projizieren kann. Und da bin ich tatsächlich so bei deinem Hauptmetier auch irgendwie oder bei einem deiner Hauptmetiers, Curse, Musik ja auch. Also wenn zum Beispiel Musik war, jetzt ist zum Beispiel Musik bedeutet für jeden was anderes. Ne? Ich sage immer, die Nachricht entsteht beim Empfänger. Mhm. Und was in Varanasi passiert ist, also in diesem indischen Ort, also ich bin wirklich mit dem Ruderboot über diesen Ganges und die Wellen plätscherten so am Boot. Es war eigentlich eher leise und beschaulich, aber vor mir war dieses irre Bild von diesen brennenden Haufen, wo Menschen verbrannt werden und diesen schrägen Bauten, die völlig verwachsen ineinander waren. Und du denkst, aber es kippt gleich alles und tut's aber nicht. Und Leute, die baden und im selben Fluss, in dem das alles krass. Und natürlich habe ich das nicht verstanden, wie die Menschen, die dort agierten. Aber ich habe, irgendwas hat das ja mit mir gemacht. Irgendwelche Synapsen wurden bei mir verknipst, die was ausgelöst haben, das mir viel bedeutet hat. Und da bin ich ja an dem Punkt, dann finde ich Spiritualität ja in dem Sinne gut, wenn die Spiritualität mir erlaubt, dass ich da was für mich rausziehe, was irgendwas mit mir tut. Also ich mag Interpretationsmöglichkeiten, ne? Wie zum Beispiel bei Musik. Also Musik kann konkret sein, aber Musik kann auch einfach nur triggern und kann sagen, du machst jetzt damit, was du willst. Und ich bin mir sicher, dass du wahrscheinlich auch schon Menschen getroffen hast, denen Song das bedeutet und den Song hat das bedeutet. Also irgendwas so. Und das finde ich schön. Und finde ich an Orten auch, also wenn ich die Chance habe, suche ich diese Orte. Wenn ich in Indien bin, möchte ich dahin. Wenn ich in Israel wäre jetzt gerade so, dann würde ich mir Jerusalem auch nochmal angucken, weil ich wissen will, was das mit Leuten macht, also aufnehmen mit den Sinn, aber auch um zu sehen, was das mit mir macht, was auch immer das ist.
Ja. Ich finde den Aspekt, was du sagst, wenn wir gerade so, weil ich das gerade so mit mir reflektiere, weil das ich ganz spannend finde mit Musik, einmal das Stichwort Musik und was du eben gesagt hast, Kurs Vorbereitung, vielleicht was du vorbereitet. Was mir an mir auffällt, ist, ich bin ja komischerweise sehr glücklich, wenn ich unterwegs bin. Also ich mag diesen Fluss, unterwegs zu sein. Also selbst wenn ich in der Bahn von Köln nach Berlin fahre, bin ich irgendwie unterwegs. Ich bin im Fluss. Ich mag, das passt zu mir. Das ist ja jeder ist anders. Und ich mag, ich werde entspannter, wenn ich unterwegs bin. Andere stresst das ja total. Bei mir ist es so, ich werde total entspannt, wenn ich unterwegs bin, wenn das im Fluss ist. Auch diese kleine Aufregung, wen begegnet man? Also wen trifft man? Komme ich da an, wo ich eigentlich hin möchte? Ich merke auch, dass ich dann so entspannt bin, dass wenn dann nicht alles klappt, das nicht schlimm ist. Mhm. Das ist erstmal diese eine Erkenntnis, dass ich im Fluss bin. Und ich bin jemand, der zum Beispiel, und da mache ich den Punkt in die Vorbereitung. Ich habe in der Vorbereitung auf eine Reise, wenn ich mir Gedanken mache, ich höre total viel Musik, die auch mit dem Ort zu tun hat.
Ah, interessant, ne? Okay.
Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, ja. Wenn ich weiß, dass ich nach Kalifornien fahre, weil das so popkulturell so unterschiedlich ist, jahrzehntelang, mache ich mir, keine Ahnung, Playlists vorher, ne? So, keine Ahnung, ich bin irgendwie auf einem Roadtrip, ne? Und habe Vorstellungen, mache mir Bilder im Kopf, die Musik hilft mir dabei. Ne? Mhm. Keine Ahnung. Und dann höre ich auch mal Tom Petty Running Down a Dream und habe einfach nur das Gefühl, ich fahre da irgendwie so durch die Wüste und habe ein Gefühl. Das Interessante ist dann, und das hilft wahrscheinlich bei der Vorbereitung, wenn ich unterwegs bin, also an Orten, höre ich keine Musik. Das fällt mir gerade, es ist gerade so eine Erkenntnis. Es gibt ja Leute, die haben Knöpfe im Ohr und hören dann Musik, wenn sie dann wandern oder unterwegs sind. Wenn ich an dem Ort bin, höre ich die Musik, die ich zur Vorbereitung hatte, stelle ich gerade fest, höre ich die gar nicht, weil ich die Orte fühlen möchte. Ich will den Ort, ich will vor Ort hören. Ich höre dann kaum Musik. Also ich habe mir auch Listen gemacht, gar im Auto habe ich mal Musik gehört, ein bisschen, aber gar nicht so viel, wie ich wollte, weil das für mich so Orte fühlen auch mit der Akustik zu tun hat. Aber ich bereite mich musikalisch drauf vor. Also das ist gerade so, als du jetzt Vorbereitung, du Musik sagtest, so, wie gehe ich eigentlich damit um, ist so eine Feststellung, wo ich dann auch merke, wenn ich dann unterwegs bin, will ich das auch komplett fühlen und nicht abgelenkt sein. Wenn ich aber im Alltag bin, was du ja vorhin auch beschrieben hast, Kurs, dann lenke ich mich durch Musik so ein bisschen ab oder träume ich weg in so andere Gefühlszustände natürlich auch. Aber wenn ich unterwegs bin, will ich im Jetzt sein. Da will ich genau das jetzt spüren und nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Kurs oder ein Tom Petty oder ein Kendrick Lamar, der mir irgendwas, eine andere Geschichte noch gleichzeitig erzählt, dann will ich an dem Ort sein. Und das ist dann für mich so unterwegs sein, ne? Vielleicht ist das Spiritualität, also im Flow sein, aber dann auch komplett da.
Das deckt sich doch mit dem, jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Song, den du kürzlich gemacht hast. Kurs, jetzt kommt ganz schreckliche Krankheit von mir, Überinterpretation des Musikjournalisten. Das hast du bestimmt noch nie erlebt.
Ist mir noch nie begegnet, ne? Ja.
Nein, aber ich hatte so den Eindruck, dass dieses Lied Samsara heißt das, da sagt man das genau. So. Ja? Ist, glaube ich, ein buddhistischer Begriff. Hast du ja auch, glaube ich, sogar kurz in dem Text erklärt. Es gibt einfach keine Permanenz, heißt es da. Und jede Einsicht, egal wie groß oder wie klein sie ist, erscheint uns wow, doch bleibt nur für den Augenblick. Das hat ja auch was mit Unterwegssein zu tun und mit dem Jetzt.
Absolut, oder? Ja. Also Samsara ist quasi der eigentlich der Begriff für die Existenz, für das Leben. So, das ist im Buddhismus natürlich so der Kreislauf, ne, von Tod und Leben und Wiedergeburt und so weiter, aber es beinhaltet natürlich auch alles, das Universum, die Welt, mein Mikrofon vor mir und so weiter. Es ist eigentlich und die Erfahrung unseres Lebens, unserer Existenz. So. Und deswegen, es gibt keine Permanenz. Damit ist halt gemeint, dass alles, von dem wir denken, dass es so unabänderlich ist und dass die Welt ist, so wie sie ist, dass das eigentlich eine Illusion ist, ne? Weil es gibt auch keinen Berg, der sich nie verändert. Ne? Es dauert halt länger. Es gibt auch keinen Stein, der sich nicht verändert. Es dauert halt länger, ne? Erosion und so weiter und so fort. Und das ist dieser Fluss, glaube ich, auch, von dem du eben gesprochen hast, Michael. Ne? Und, und ein großer Teil der buddhistischen Praxis, deswegen habe ich auch ganz am Anfang unseres Gesprächs auch ein bisschen gestockt und dachte so, oh, die Definition von Spiritualität, ne, dass das mehr ist als die Summe, also ne, dass es irgendwie über die Realität hinausgeht, trifft vielleicht gar nicht so auf den Buddhismus zu, weil der Buddhismus sagt, wir brauchen nichts anderes als die Realität, weil wenn wir die Realität wirklich erkennen, that's all the magic we need. Und das steckt ja auch ein bisschen drin in diesen Reisen. Es ist ja nicht so, dass wir uns, wie du sagst, ne, dann willst du dich gar nicht mehr wegbeamen, weil der Moment und der Fluss des Momentes und die Erfahrung des Momentes ist alles, was du brauchst. Du brauchst nichts mehr obendrauf, um Magie zu fühlen, um Erfüllung zu verspüren, sondern der Moment ist perfekt. Das ist eine sehr buddhistische Sicht. So, ne? Und diese jede Einsicht, egal wie groß oder klein sie ist, so erscheint uns wow, ne? Und bleibt nur für diesen Augenblick. Heißt ja auch, dass auch das Teil des Flusses ist, dass eben auch diese Momente vorbeigehen. Ne? Dass wir eben auch manchmal dann da wieder rausfallen und dann kommt wieder der Alltag und dann wird die Familie krank und dann passiert aber wieder was Schönes und so weiter. Und das vielleicht Reisen, und das ist so ein bisschen so mein Ding. Ich habe immer das Gefühl, dass Reisen, weil ich sie ganz ähnlich erlebe wie Michael, mir einfach dabei helfen, mich immer wieder daran zu erinnern. Ja, ich sitze nur in irgendeinem Zug, für jemanden anderen ist das total stressig, aber für mich nicht. Und ich sehe diesen Teil der Realität dann, dass es irgendwie schön ist und ein perfekter Moment. Und Reisen erinnern mich irgendwie immer wieder daran und reißen mich raus aus diesem grummeligen Alltagsding oder so, ne? Oder dieser Schlechtmalerei oder was auch immer. Und es hilft mir einfach dabei. Reise ist so ein bisschen so das Mittel zum Zweck dann nachher irgendwie. Ein ganz wundervolles, schönes Mittel zum Zweck, ne? Aber das war so ein bisschen mein Gedanke, dass das eigentlich, das Reisen mir, äußere Reisen mir eigentlich dabei helfen, irgendwie die innere Reise ein bisschen klarer zu kriegen. So.
Ist
um
denn,
mal sehr pathetisch zu sein.
Ja, nee, aber ich finde das Pathetische eigentlich ganz gut. Ich stelle mal eine pathetische Frage. Also man könnte ja auch sagen, so dieses Reisen, was wir so toll finden, dieses Unterwegssein, dieses Wegsein von seinem Hauptort, dass das halt auch so ein, ne, Eskapismus bis Flucht ist. Also ab wann, ne, gibt es eine Range, ab wann das gut ist? Oder am, ne?
Es gibt ja diesen schönen Spruch im Rap, ne? No matter where you at, there you are. Also wo immer du bist, da bist du halt. Da bist auch du. Deswegen, klar, Eskapismus funktioniert, glaube ich, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne?
Glaube ich
auch.
Das
ist so dieses Digital Nomad-Ding, so ey, die meisten Leute merken nach 2 Jahren, wenn sie nur unterwegs sind, mir fehlen meine Freunde oder mir fehlt meine Familie oder mir fehlt vielleicht doch ein bisschen die Beständigkeit oder das Zuhause oder was auch immer so. Ne? Deswegen glaube ich, Eskapismus super, finde ich auch, ist auch toll. Ne? Mhm. Ich trinke auch gerne mal 3 Bier, ist ja auch Eskapismus. Ne? Ja. Und
Rausch.
Super. Ja. Ja, genau, ja, natürlich.
Ja, Rausch. Ja, Rausch ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Ich schreibe es mal kurz auf. Ja, ist ja auch so ein Wegrauschen, ne? Also Wegreisen. Es hat ja damit auch zu tun mit Rausch.
Voll. Genau, und ist auch super. Ist aber auch nicht permanent, ne? Also es hat auch keine Beständigkeit, wegzulaufen, weil du nimmst dich selbst ja überall mit hin. So, ne? Also ich habe auch ganz, was ich aber auch sehr gut finde, ist, dass ich dann manchmal auf Reisen, vor allem wenn es dann auch ein bisschen herausfordernd wird, wenn man wirklich aus der Komfortzone rauskommt, sei es durch was auch immer für Umstände, organisatorische oder gesundheitliche oder zwischenmenschliche, keine Ahnung, was es ist, boah, da lerne ich auch sehr viel über mich selbst. Und ich lerne da meistens auch die Dinge, die mir echt unangenehm sind. So. Also ich lerne da Teile von mir selbst kennen, die ich in meiner behüteten Alltagswelt sehr gut irgendwie in Sicherheit gebracht habe. Und dann irgendwo haben die aber nichts mehr, an was sie sich festhalten können, ja. Und dann kommen irgendwelche Neurosen oder irgendwelche Ängste oder irgendwelche Sachen bei mir auf der Reise raus und ich finde das immer wahnsinnig scheiße, aber das gibt mir immer eine sehr gute Möglichkeit, um mich damit zu auseinanderzusetzen. Ja, Junge, das bist auch du. Und das ist, das hast du nur, das kannst du nur gut verbuddeln irgendwo zu Hause, ne? Mit einer guten Krankenversicherung. Ne? Aber
ja, ja.
So, mein Freund, ne? Es klappt nicht immer so. Das finde ich auch super beim Reisen.
Spannender Punkt. Wie geht's euch beiden denn da? Genau, was du sagst, ne? Das Reisen bringt einem ja manchmal, also genau, wenn man aus der Komfortzone raus, ich rede nicht von Urlaub, ich rede jetzt wirklich von Reise.
Ja, ja,
ne? Also wirklich von, man steht irgendwie eine ganze Nacht in einem Dschungel, weil der Bus nicht kam oder was auch immer. So, ne? Ich spinne jetzt mal.
Ja.
Aber diese, man kommt an Grenzen und über Grenzen in seinem Reiseleben. Ne? Und wir drei sind ja alle so ungefähr gleich alt, privilegiert in dem Sinn, dass wir früh so Sachen machen konnten wie Reisen und unterwegs sein. Ich sehe das immer als absolutes Privileg, weil... Also ich habe über die Jahre dann auf Reisen auch diese unangenehmen Situationen, wo man sich selbst kennenlernt und merkt, okay, ich bin doch nicht so cool da und ich finde doch das eklig und ich komme doch mit dem nicht so zurecht, wo ich immer gedacht habe, ey Alter, kein Ding. Ich finde aber über einer der wenigen Vorteile des Älterwerdens ist, dass ich mit solchen Situationen so viel cooler geworden bin, weil ich mir immer weniger Gedanken darüber mache, was könnte denn alles passieren. Also das habe ich über die Zeit so ein bisschen abgelegt. Ich weiß gar nicht, ob es aus mir rauskam, oh Gott, was kann auf Reisen alles passieren. Selbst als junger Mensch hatte ich immer so, ja, ich hatte mehr dabei an, ich sag mal, Medikamenten oder irgendwas oder da eine Salbe für das und da, falls ich da gestochen werde oder hin und her. Also ich habe mich extremer vorbereitet, weil ich mehr Ängste hatte und mir Situationen ersponnen haben und über die Zeit gemerkt, also ich war auch in diesen Situationen, nicht so schlimm wie Jochen, da wird er gleich zu kommen, aber hab natürlich auch so viele, bin ich irgendwo drüber getitscht und hab da gelernt und werde damit auch entspannter. Also das ist so, wo ich sehr, sehr dankbar bin übers Reisen, dass ich so viele Momente hatte, die schiefgelaufen sind, die in dem Moment echt schlimm waren, aber im Nachhinein hatte ich eine gute Geschichte zu erzählen,
ja.
Und bin selbst halt auch ein bisschen entspannter geworden jetzt, weil ich weiß, okay, habe ich schon mal erlebt, ist besser geworden, komm mal irgendwie raus, geht vorbei. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, ich glaube fast, darüber haben wir beide anscheinend auch noch nie geredet, Michael, man lernt sich auch immer neu kennen, das ist ja auch schön.
Ja.
Auf dieser Reise, in diesem Podcast zum Beispiel. Ich bin tatsächlich, als ich jünger war, sehr, sehr viel in Sachen blind reingerannt. Weil ich einfach, ich glaube, ich hätte auch die Hälfte meiner Reisen gar nicht gemacht, weil die so Banane waren. Also das war, also ne, du weißt das ja, irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Ostafrika nach Südafrika kann Hürden haben, sage ich mal. Die habe ich auch ein paar mitgenommen. Das heißt, ich habe tatsächlich weniger reflektiert damals. In dem Moment natürlich hat es umso lauter geknallt, also in mir. Jetzt nicht Busse, die zusammengescheppert sind, das ist dann mir erspart geblieben. Aber das ist tatsächlich, war bei mir so, dass ich weniger Bedenken hatte früher, was mich davor bewahrt hat, dass ich Sachen vertheoretisiere und sie lasse. Das heißt, Unwissen schützt einen auch manchmal davor, Sachen zu lassen, sozusagen, und einfach reinzugehen. Was ich jetzt jedes Mal viel mehr genieße, schließt dann so zwei Sachen an, die gesagt wurden. Einmal dieses... Ich habe jetzt auch viel von Projektionsflächen und so gesprochen und auch Spiritualität, die vielleicht über das Rationale hinausgeht. Ein Gedanke, den ich immer wieder habe, der mir einfällt bei dem, was Kurs gesagt hat, ist, dass ich, wenn ich in anderen Orten, in anderen Situationen stehe, in anderen Kulturen oder von mir ist auch Ritualen beiwohne oder so, ist so auch einfach zu sagen, das ist jetzt und das ist echt und das ist die Realität. Und ich merke immer mehr, zum Beispiel, weil ihr auch schon über Bier gesprochen habt, ich trinke jetzt nicht mehr so viel Bier oder ich trinke nicht mehr so viel und gehe solchen Rausch-Situationen eher so aus dem Weg. Hat sich ja so natürlich entwickelt, weiß ich, dramatisch. Aber das ist so ein Kick für mich, in diesen Realitäten zu stehen. Das ist ja die Realität. Das ist ja auch, Varanasi, um da jetzt zum letzten Mal zu kommen, vielleicht ist einfach eine Realität, die sich vor mir abgespielt hat. Oder halt von mir aus auch Jerusalem oder halt Devasansa, so drei heilige Berge im Osten Japans oder so, wo ich einfach stand, das ist deren Realität. Das ist einfach so, die leben das so, wie ich hier jetzt gerade in meiner Kölner Bude und ich gucke aus dem Fenster und sehe einen Pizzadienst und ein Massagestudio so. Und das gibt mir einen Kick und zum anderen, was damit zusammenhängt, ist tatsächlich, wie klein ich bin. Das macht mich immer glücklicher, wenn ich unterwegs bin, wie unfassbar irrelevant meine Existenz ist. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ein Freund von mir, Max von Malotke, hat mal gesagt, so,
irgendwann mal so meine, ey, wenn es dir mal so schlecht geht, guck mal Science-Fiction-Filme, dann merkst du erst, wie klein du bist. Ne? So. Bei mir, ich gucke manchmal Science-Fiction-Filme, aber vor allen Dingen beim Reisen merke ich so, mein Gott, bin ich weit weg von meiner Existenz und mein Gott, ist 95% der Sachen, über die ich mir Gedanken mache, völlig irrelevant. Es ist komplett egal. Es ist sogar egal, was ich mache. Und das macht es für mich sehr leicht, der immer denkt so, was ist, wenn ich jetzt das falsch mache oder das oder übertheoretisiere. Es gibt dann auch eine Leichtigkeit, weil man ein stiller Beobachter von einer anderen Realität ist und sich einfach mal wieder einordnet. Und neben dem, dass man merkt, wie gut es einem geht und dass man das überhaupt alles erfahren darf, aber auch so merkt so, boah, ist das nicht wundervoll, wie scheißegal ist, was ich tue. Also ich finde das wundervoll. Also ich meine, das auf der Wunder.
Ja. Ich finde es auch einer der schönsten Gedanken, der beruhigendsten Gedanken ist so dieses, ey, oh, puh, ey. Unterm Strich ist es wirklich alles, also total scheißegal. Also ich finde es ganz unglaublich entspannend und ganz wundervoll. Und gleichzeitig verfalle ich aber Gott sei Dank nicht in den Nihilismus, weil man könnte dann ja auch sagen, ja gut, dann ist ja eh alles scheißegal. Sondern ich habe gleichzeitig dann auch oft diese Erfahrung von, ja, aber wir alle sind scheißegal und alle sind gleich und wir alle machen es uns so schwer und wir alle leiden und wir alle kämpfen. Also, es ist zwar scheißegal, aber weil wir alle in dieser Suppe drin sind, lass uns versuchen, es uns selbst und allen anderen Menschen um uns herum so schön, so friedlich wie nur irgendwie möglich zu gestalten. So, dass wir in dieser vollkommen unbedeutenden Existenz aber irgendwie zumindest eine gute Zeit haben, alle miteinander. So.
Ja. Und vielleicht auch ins bewusste oder unbewusst ins positive Machen kommen. Weißt du, was ich meine mit vorhin, wo ich diese Begegnung da in Armenien hatte mit diesem Typ und seiner Frau auf dem Lada, ne? Also, ja. auf der Seidenstraße, ne? Dieser Austausch, der miteinander entsteht. Weißt du, aus dieser Ruhe her, das ist ein Erfahrungswert, den ich halt ganz vielen Menschen wünsche, diesen Erfahrungswert unterwegs zu sein. Und klar gibt es unangenehme Situationen, vielleicht gibt es auch mal gefährliche Situationen. Das ein oder andere Mal trifft man halt auch Menschen, die es nicht so gut mit einem meinen. Das passiert mir aber hier in Köln auch, wenn ich nur für die Straße gehe. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber diese Erfahrung zu machen, dass die meisten Menschen, also die große Mehrheit, also gegen 90-95%, das sind Menschen, die genauso wichtig und unwichtig sind wie du selbst, die es auch genauso meinen, die dir helfen im Notfall, denen du auch helfen würdest. Und diese Erkenntnis über die Jahre und Jahrzehnte des Unterwegsseins in allen Ecken dieser Welt, ob jetzt heilig oder unheilig, diese Erkenntnis, die macht mir Freude dann und treibt mich dann auch immer an, und das machen wir mit Reisen. Reisen ist ja auch Teil dieses Podcasts, dass wir nicht über Urlaub oder billige Hotels reden, sondern über Reisen, was Reisen macht und wie wichtig Reisen ist. Und ich sehe es auch immer, dass normale Menschen, jetzt mal abgesehen von Politikern, Politikerinnen, Führern, Technokraten, Autokraten, die da so ein Netz um die Welt spannen und miteinander sich austauschen, einfach weil es so ist, weil Länder miteinander kommunizieren, wie wichtig und wie erhellend es dann aber ist, dass normale Menschen miteinander sprechen und im Austausch sind und das aktiv auch machen. Deshalb so, ich meine, so ins Machen reinkommen, ne? Und diesen Austausch, diese Brücken zu bauen, die vielleicht nur klitzekleine Brücken sind, weil wir ja gemerkt haben, wie egal wir eigentlich sind. Aber dann wären wir doch wieder nicht egal, weil wir überall so diese kleinen Brücken bauen und dann irgendwie 10 Leute halt sagen, hör mal, ich habe da so einen Typen, der hat fast keine Haare mehr gehabt, aber einen Bart, und er kam irgendwie aus Deutschland, Frankreich oder Belgien, scheißegal, aber die waren total nett und der sieht die Welt so, es ist nicht verrückt, aber irgendwie war er doch nett. Und das sind ja überall so kleine Wellen, die sich dann durch Gesellschaften und Menschen ziehen. Und
auch Menschen zu begegnen, was wir sicherlich ja auch alle schon mal erfahren haben, Menschen zu begegnen, die auf einen zukommen und sagen, ey, ich habe noch nie mit jemandem geredet, der so aussieht wie du. Mhm. Erzähl mir doch mal was. So. Also, es ist mir, also wirklich, es ist mir, ich war irgendwo in Indien irgendwo und da kam ein Typ auf mich zu und meinte so, ey, Entschuldigung, darf ich dich mal ansprechen? Ich so, ja, klar. Ne? Und dann meinte er so, ey, wo kommst du her? Deutschland. Er so, ey, ich habe noch nie mit einem Menschen aus Europa geredet. Ey. So, wie geht's denn dir so? Wo hast denn du so Bock drauf und so, ne? So total, also total. Und ich war so, ey, Bruder, super. Weißt du? Und ein bisschen gelabert und so. Und der war auch wirklich, also, es war auch wirklich so genuin. Und dann nach einer Viertelstunde war das Gespräch vorbei. Dann ging der seines Weges mega gut. Ne? Und,
ich liebe so Begegnungen, das ist
toll. Ja, weil das ist ja auch, das geht mir ja genauso. Ich habe ja auch noch nie mit einem Typen geredet, der aus seinem Dorf kommt wahrscheinlich oder aus seiner Region oder der die Vita von ihm hat, ne? Sein Leben, seine Einsichten, seine Gedanken, seine Gefühle und so weiter. Und das ist halt auch, finde ich, so eine große Magie des Reisens, des Unterwegsseins, ist, dass man halt auch erfährt, wie viele Lebensrealitäten es gibt und wie viele Wahrheiten oder wie viele Dinge, die genauso real sind wie meine Wahrnehmung von Sachen. So, und die total friedlich miteinander koexistieren können, wenn man sich einfach zusammensetzt. Weil du sagst, 95-99% der Menschen, die man trifft, sind einfach Menschen, die ganz normal ihr Leben leben möchten, einen besseren Tag oder einen schlechteren Tag haben, dir nichts Böses wollen. Und das ist eine total wichtige Erfahrung in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel über Social Media machen, sehr viel in unseren Bubbles sind und so weiter. Ich sage das manchmal zu mir selbst, aber auch zu anderen Menschen, wenn so die ganz großen politischen Themen kommen oder sozialen Themen, die auch mega wichtig sind und so, ne? Ich sage manchmal, ey, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal 20 Minuten vor die Tür und laufe durch die Nachbarschaft, weil wenn ich vor die Tür gehe, ist in 99,9% der Fällen alles okay. Ne? Die Leute sind irgendwie nett zueinander und mir will keiner was Böses und es rückt mich nochmal in so einem, gibt mir nochmal eine andere Perspektive und das erfährt man beim Reisen halt auch auf eine intensive Weise.
Und ob das jetzt bei dir vor der Tür ist oder an ganz vielen Orten, wo ganz viele, das ist ja in Teilen von Indien auch, oder wo ganz viele Menschen, unterschiedliche Menschen zusammenleben, ne, und dieser Austausch da ist, da ist es oft ja, klar gibt es da auch Konflikte und hin und her, aber das Verständnis gegeneinander ist halt größer und die Angst kleiner. Ne? Wir sehen es ja so mal in Deutschland, wo ist der Ausländerhass am größten da, wo am wenigsten Mischmasch ist an Menschen. Ne? Mhm. Also in der Innenstadt wie Berlin oder in Köln, da mixt sich alles. Da kennt man sich, dann hatte man schon mal Kontakt mit jemandem, der vielleicht anders aussieht, anders spricht, ne, anders entlangläuft, keine Ahnung. Und das und dieser Austausch, den finde ich ja oft dann magisch, ob im Kleinen oder im Großen. Und ich merke das auch oft, wie toll das ist, wenn man irgendwo ist. Ich war im Sommer in London und war auf einem Konzert, habe mir Foo Fighters angeguckt in London, was ganz großartig war. Und wir waren in so einem ganz kleinen Hotel und es hat eine albanische Familie, hat dieses kleine Hotel in London. Und ich war gerade ein paar Wochen vorher in Albanien und dann sagen, ja, wir sind bla bla bla, der Name ist, wo ist der Name her? Und ja, wir sind Albaner und hinher. Und dann, ja, ich war gerade in Albanien. Und allein dadurch, durch diese zwei Punkte und diese kleine Verbundenheit, ist so ein ganz herzliches Gespräch entstanden und ein Austausch entstanden. Wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn man nicht auch in der Öffnung so ist und manchmal auch sowas droppt. Also es gibt auch viele Leute, die sagen, ich laber ein bisschen viel, aber ich finde, ne, oder rede ein bisschen viel. Aber ich finde, wenn man manchmal ist in meinem Gedanken diese Tür aufmachen oder das Tor aufhalten durch ein Gespräch, durch irgendwelche Informationen, die man droppt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch viel mehr zurückkommt oder viel mehr Leute durch diese Türen laufen und man sich wirklich austauscht. Und meistens auch, ich gebe dir recht, 95-99% der Austausch meistens dann nett wird, wenn mal die erste Hürde genommen ist, wenn die Tür mal aufgemacht ist oder man selbst der Spiegel war, der Freundlichkeitsspiegel, der Leute auch motiviert, mal was zu fragen oder was zu sagen oder einen Scherz zu machen.
Ich habe eine Frage an euch beide, die mir gerade gekommen ist. Und zwar, wenn eine Spiritualität irgendwie mehr ist als die Steine und ne, mehr als die Excel-Tabelle und wenn es oft mit der eigenen Offenheit zu tun hat und wenn es mit den Erfahrungen, den kleinen Dingen zu tun hat, gibt es unspirituelle Orte? Gibt es also das Gegenteil? Existiert das? Und wenn ja, wo habt ihr das? Wart ihr schon an Orten, die sehr bedrückend waren oder die eher eine Abkapselung, eine Kälte in euch ausgelöst? Wisst ihr, wie ich meine? Gibt es irgendwie das Gegenteil von spirituellen Orten? Gibt es also antispirituelle Orte?
Dann könnte ich jetzt sagen Arbeitsamt oder so oder irgendein Amt oder so. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, die Antwort, bei der ich jetzt inzwischen bin, ist etwas, was konter ich sozusagen mit der Zeile aus deinem Song, den ich wirklich super finde. Ich bin auf der Suche nach dem Universum in mir. Ich muss nicht nach Indien, um mich zu finden. Du warst übrigens in Indien, was ich sehr lustig finde. Das hat was mit einem selbst zu tun. Also da bin ich inzwischen so, gerade bin ich so, wir leben ja im Jetzt, haben wir ja beschlossen, aber ich bin jetzt gerade auf dem Trichter so, Das hat was mit einem selbst zu tun. Natürlich gibt es Orte, die relativ uninspirierend sind, ne? Wie von mir aus eine Nummer ziehen im Bürgeramt, weil man einen Perso beantragen muss. Also das ist jetzt nicht sonderlich erquickend für meinen Geist, sage ich mal. Aber letztlich liegt es an mir. Das meine damit nicht, dass ich vorher 6 Bier trinken soll, bevor ich da reingehe, sondern damit meine ich, dass...
interessante Vorstellung, ja.
Das ist, ja, das wäre auch interessant. aber was du sagst, das Universum in mir drin, ich muss nicht nach Indien, um mich zu finden. Also ich glaube, es hängt auch immer am eigenen Zustand, in der eigenen Konstitution. Und die wird natürlich beeinträchtigt durch das Drumherum und was einen glücklich macht. Interessen, ne? So wie bei mir Landschaft oder bei uns allen vielleicht andere Kulturen oder so. Aber es ist tatsächlich, und das wäre so ein Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, also die Reise nach innen. Also ich glaube, dass es ist nicht nur meine Eigenleistung, aus einem Bürgeramt was Spirituelles zu machen, aber zum Teil vielleicht schon, würde ich sagen.
Ja. Mir fallen, als du das gesagt hast, sind wir irgendwie, wir sind so zwei Orte wirklich durch den Kopf, also wirklich Reiseorte, wo ich dachte, wie schlimm ist es hier und wo ich... Also es gibt...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch.
Ja, ja, also wirklich, wenn ich da Top 3 an schlimmen Orten, die sind ganz unterschiedlich schlimm, aber was für ich menschlich schlimm und wirklich widerlich fand, war Patong in Thailand. Das ist so ein Ort bei, ich glaube, auf Phuket, das ist ja so eine Halbinsel, und das ist das Partyviertel dort. Und das ist schon sehr lang her, als ich da das erste Mal war. Ich bin durch Zufall, muss ich da nochmal durch. Und das war halt so die Mischung, wo alle Klischees, die man hat von, keine Ahnung, Sextourismus, Party, Drogen, Menschenhandel, widerliche Menschen, Aggressivität, wo alles zusammenkommt. Also ein Ort, wo die Leute eigentlich hingehen, um Vergnügen zu haben, auch eine Art von Eskapismus, auch eine Art von Rausch. Aber es ist alles das, was jetzt für meinen Kopf, für mein Gefühl, für meinen Geist alles schlimm war. Ich stand da und guckte Menschen. Es war wie so ein ganz schlimmer Menschenzoo, wie so ein Unfall. Und das ist einer der Orte, wo ich dachte, ich muss weg. Ich kann ihn gerade nicht verändern. Ich sehe Szenen von, also die Klassiker, Typen, die da rumfeiern, du hast junge Frauen, die das wahrscheinlich zu 90% auch nicht zum Spaß machen, sich da prostituieren. Und es war laut, es war eklig und es war schlimm. Und das war ist der Top-Ort, den ich immer fühle, gerade wo ich drüber rede, fühle ich so eine Abneigung dagegen und habe so eine Ekelgänsehaut, so ein bisschen. Also das hatte ich an keinem anderen Ort. Also, dass ich mich wirklich auch schlecht gefühlt habe für das, wie die Welt sein kann, ne? Also wie für meine Mitmenschen. Ich habe mich schlecht gefühlt für meine Mitmenschen. Also das war für mich so mit so der Ort, wo ich sage so, und gar nicht wegen Sündenpfuhl oder was auch immer oder dass Leute Spaß haben sollen, aber irgendwie es war so widerlich.
Ja, wegen Leid.
Wegen Leid. Das war als Partyort gemünzt und ist einfach nur Leid. So. Und das spüre ich körperlich. Also das war wirklich ein körperliches Gefühl, muss ich sagen.
Was ich ergänzt, du hast recht. Deshalb vielleicht, ich hoffe, beides stimmt so ein bisschen, auf jeden Fall deins mindestens sehr auch. Da kann man nur nicken und sagen, das ist einfach scheiße. In gewisser Form, als ich mal in Venedig stand und so ein Kreuzfahrtschiff da reingerollert ist und die Dimension gesprengt hat. Als ich gerade mich ergötzt hat an der Schönheit dieser Welt, wozu Menschen ja auch großteils religiös motiviert in der Lage sind, was da architektonisch passiert. Eine Feierrede auf Venedig haben schon viele gehalten. Und dann fährt da was rein, was gar nicht funktioniert. Also was in dem Sinne fast wieder dann Grenzen sprengt ist, weil dieses Schiff größer ist als die Innenstadt. Da fährt was ins Bild, was in der ersten Millisekunde klar ist, das wird nicht funktionieren. Also wenn das jetzt da steht, wenn das da umkippt, wenn die Leute da rauskommen, die da theoretisch reinpassen, auf diesen wunderschönen, eigentlich recht kleinen Platz, wie? Und das war auch relativ, das hat spirituelle Gedanken, oder ne, sag ich mal, ne, das Flirren des Geistes, wenn man so durch Venedig läuft im Winter, da ist es noch relativ leer, das hat das jäh beendet, als wenn dir einfach einer mit dem Baseballschläger kurz mal sagt so.
Und
boah, krass. Stell ich mir vor, wie so ein, ich sag, wo du Science Fiction sagst, ne? Wie so ein, so die Aliens landen. So,
genau.
So.
Ja. Und das Raumschiff ist zu groß. Also es war, das ist das Ding. Das ist nicht nur so, dass du jetzt, wenn du weißt, dass Kreuzfahrtschiffe nicht so geil sind für die Umwelt oder was die tun, das war. Jedes Kind hätte gesagt, da passt jetzt irgendwas überhaupt nicht zusammen, weil dieses Schiff das, was Menschen da gebaut haben, was einfach nur für 2 Stunden Menschen da reinspült und wieder rausspült, die nur Dreck da lassen und nichts kaufen, nichts, also nicht mal den Leuten da was lassen, nur Schönheit benutzen und weggehen und nichts irgendwie, was auch nur ansatzweise doch an Tourismus gut sein könnte, da lassen. Die Dimension, das war sofort klar. Es wäre jedem Wahnsinn. Klar gewesen, der das nicht mal gewusst hätte.
Wahnsinn.
Ja. Und trotzdem sprichst du hast ja eben gesagt, Jochen, es ist ein Dilemma, weil, also gerade wenn wir bei Venedig sind, auch es ist ein Ort, den es in keinster Art und Weise nochmal so auf diesem ganzen Planeten gibt. Nein. Der ist so besonders und so abgefahren. Den gibt's. Ja. Der ist so besonders. Und er ist so besonders schön. Und da ist auf der einen Seite, kann ich komplett verstehen, dass jeder in irgendeiner Form, der von diesem Ort gehört hat oder in einem Film gesehen hat oder selbst ohne Bild nur drüber gelesen hat in irgendeinem alten Buch, weil es schon immer beschrieben wird, dass jeder Mensch, der davon gehört hat, diesen Ort in irgendeiner Art und Weise sehen möchte, ne? Das fühlen möchte. Und dann kommen wir ja zum Dilemma, das sind wir ja auch. Wir haben halt nur Glück, dass wir wissen, dann fahren wir da lieber im Januar hin oder da ist nicht so viel los oder hin und her. Aber die meisten Leute sich diese Gedanken vielleicht nicht machen oder keine Zeit dafür haben oder es nicht besser wissen. Alle hier schönen Sommermonate, bam, wir fluten diesen Ort und machen ihn eigentlich dann kaputt und nehmen ihm seinen Spirit. Ne? Und das ist ja, keine Ahnung, ich gebe die Frage zurück, was lernen wir daraus, wie machen wir das? Weil das ist ja ein Dilemma. Ich kann es verstehen, dass wir den, ich war ja auch dort, du warst auch dort, ich weiß nicht, Curse, ob du schon dort warst.
Ja, leider nur zum Videodreh.
Ja, aber du warst dort. Aber
trotzdem, ich war da und es war so, wow, was ist hier los?
Genau.
Ja. Irre, ne?
Und dann, das ist so irre, alle drei lächeln, wenn sie das Wort Venedig sagen und du sagst, Videodreh, kriegst ein Grinsen ins Gesicht, ne?
Ich musste für den Videodreh in diese... Ich musste halt da ins Wasser fallen.
Oh.
Ich war halt in so einem Kanal. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich hätte auch ohne gekonnt, sagen wir mal so.
Ja, schmeckt so, wie es riecht.
Ey, es war einfach. Also jetzt mal wirklich ohne Witz. Ich habe natürlich war vorbereitet, ne? Ich war jetzt nicht so, sondern ich war vorbereitet, mich da rückwärts reinfallen lassen, Augen zu, Mund zu, Nase zu, direkt raus in Klamotten, rein unter die Dusche und so weiter. Aber ich war vier Tage relativ krank danach.
Okay, echt? Ja.
Krass. Ja, ich hatte halt Hals, aber ich hatte, sind jetzt nicht so mega übel, aber ey, ich hatte halt wirklich so Halsschmerzen und so. Also man hat gemerkt, da sind irgendwelche Dinge in den Körper gekommen, wo der Körper gesagt hat, so, weiß ich jetzt nicht, muss ich erstmal verarbeiten. Es war nicht so schlimm, also ich habe jetzt nicht irgendwie, ne? Aber ich habe 3-4 Tage danach gemerkt, der Körper kämpft. Also wie gesagt, cannot recommend.
Krass.
Ja.
Nach so einem kurzen Kontakt. Also ist schon krass.
Ich war da, also 20 Sekunden, 3 Sekunden
ja, höchstens
da.
Ja. Deshalb haben die ja in Paris bei den Olympischen Spielen immer morgens getestet, ob die Leute in die Seen dürfen oder nicht. Ne? Also, und also,
ja, wir machen irre. Schwimmwettkämpfe in der Seen. Ich so, okay.
Daumen hoch.
Ey, ja, aber Varanasi, Jochen.
Jo. Ja, also, ey, da war ich nicht drin.
Ja. Da, Leute, die da rein, also das wäre zum Beispiel sowas, ne, ey, wo ich auch sagen würde, ne, hey, respektiere ich alles und so, aber ey, freiwillig würde ich in Varanasi nicht ins Wasser gehen. Hallo?
Leute, ich will euch nicht von alleine lassen. Ich will euch nicht von alleine lassen mit dem Dilemma. Wir sind, ne, wir haben heute noch mal Zeit. Dilemma,
Dilemma.
Genau, unser Venedig-Dilemma.
Ja, ne? Aber ich kann da.
Also keine Ahnung, ich bin sehr gespannt auf den Gedanken, weil das ist ja genau so ein Ding, wir alle finden es super, bis aufs Wasser und die Stunts, die wir in diesen Orten wie in Venedig jetzt machen, dass wir davon krank werden. Aber alle wollen diesen Ort sehen. Und dann sind wir dort und beschweren uns theoretisch, dass halt wieder andere kommen. Mhm. Halt auf eine andere Art und Weise als wir.
Ja, überraschenderweise habe ich nicht die Lösung, Michael. Wie so oft, wenn du mich anrufst, ne, wenn du was fragst. Ich habe leider die. Nein, aber wir beide sind ja Verfechter der These, leider dieser These, dass es fast keine einfachen Antworten mehr gibt. Also ein paar, ne, dass natürlich Putin, Trump und Musk entmenschlichte oder was auch immer durchtriebene Wesen sind, Subjekte sind, die ich zutiefst ablehne. Das ist für mich eine sehr einfache Antwort in dem Sinne. Aber die Weltlage ist komplex. Darauf will ich, dass es sich ausweitet. Aber natürlich, es gibt ja diese eine einen Satz, den ich auch irgendwo mal, also den gab es schon vorher, ich habe den aber auch mal in ein Buch reingeschrieben, der Tourist zerstört, was er sucht. Ne? Also du suchst halt das ursprünglich, und in dem Moment, wo du da bist, ist es ja gar nicht mehr ursprünglich. In kleiner Dimension ist es niedlich, in großer Dimension ist das ein Problem. Und natürlich kann man das keinem absprechen. Und natürlich reden hier jetzt wieder drei, wie du es schon sagtest, Michael, Privilegierte irgendwie darüber, dass es dann irgendwie nicht so schön ist, wenn das Schiff da reinfährt. Und wenn ich jetzt an meine Mama denke, die vielleicht die letzten Jahre ihres Lebens hätte auch nicht mehr anders reisen können, hätte ich hier Venedig nehmen wollen? Nein. Ne? Ich möchte nicht richten über andere Leute. Ich habe nur gesehen, dass es in dem Moment, als ich wusste, dass das, was da die Menschheit zustande gebracht hat, in all diesem Komplexität, die wir jetzt haben, auch beim Thema Reisen, in dem Sinne nicht richtig sein konnte. Für mich ist es eine komplexe Situation und vielleicht, dass man halt einen gesunden Mittelweg finden muss irgendwie. Das ist ja genauso mit der Nachhaltigkeit, mit der Umweltverschmutzung. Wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben würden, uns einschließen würden, dann würde die Umwelt weniger verschmutzen. Ganz einfach. Ist das die Lösung? Ich vermute nicht. Ist es die Lösung, dass wir alle wie die Geisteskranken um die Welt buddern und irgendwie mit dem Flugzeug von Köln nach Düsseldorf fliegen? Ist es wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, dass es dann, es muss einen Mittelweg geben, weil wir werden nicht drum herum kommen, in einer globalisierten Welt zu treffen. Wir wollen es auch nicht. Und ich glaube auch, dass es, das hat auch viel mit wie sagt man das, Selbstbezogenheit zu tun. Natürlich auch, dass ich viel von dem verfolge, was mich glücklich macht, dass ich das Glück auch habe, das aktuell zu tun. Aber selbst wenn man das lassen würde, ist diese Welt globalisiert und wir müssen uns begegnen, um halt im Austausch zu bleiben. Und Michael, das hattest du auch schon gesagt. Andererseits, es ist ein Dilemma. Es gibt keine klare Antwort, aber wenn man sich dessen bewusst ist und das tut, was man tun kann und diesen Kompromiss lebt und sich immer klar ist, so wie beim Fleischessen oder so, wenn man das tut, das mache ich jetzt, weil ich da irgendwie Bock drauf habe, aber das sollte ich besser nicht jeden Tag tun. Erstens, weil ich dann kürzer lebe und zweitens die ganze Welt wahrscheinlich auch, dann ist das schon mal ein Anfang. Das ist keine blitzsaubere Antwort, die kann ich leider nicht geben. Aber so sehe ich das.
Gut gesprochen. Mhm. Ich glaube auch, dass, weil die Welt komplex ist, einfache und ganz radikale Antworten meistens kurzlebig nur sein können. Weil sie immer, je radikaler und je einfacher, desto mehr Komplexität muss man verleugnen.
So. Richtig.
Und es funktioniert nicht. Komplexität verleugnen, das kannst du mal ein paar Tage, paar Jahre machen oder sowas, ne? Und dann fliegt dir das aber komplett um die Ohren. So. Und also jetzt, um beim Beispiel Venedig zu bleiben, ich hatte vor einem Jahr mal geguckt, weil ich mir gedacht habe, ach, ich würde echt gerne nochmal einfach hin, um auch einfach mal mir das nochmal anzugucken. Und dann habe ich gesehen, dass sie halt wie so eine Art Limit gemacht haben, wie viele Leute da halt rein dürfen am Tag, und da musst du irgendwo ein Ticket lösen und so weiter, und dann, dieses Ticket wird dann investiert in und so weiter. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, das ist irgendwie ein Prinzip, was sinnhaft erscheint. Ne? Dass man sagt, gut, das ist hier so eine ganz besondere Stätte, wir möchten die mit allen Menschen teilen, aber wir haben bestimmte Kapazitätslimits. Ne? Du kannst ja auch nicht irgendwie, wenn 1 Million Leute ins Fußballstadion gehen wollen, geht ja auch nicht. Ne? So, du musst ja auch eine Karte kaufen und kommen halt so viele Leute rein, wie reinkommen. So, finde ich schon, ist okay. Ne? Ich gönne es auch jedem Menschen, aber das ist dann halt in Ordnung. Es ist ein limitierter Space. So. Und vielleicht sowas irgendwie zu machen, zu sagen, ey, man hat gewisse Limitationen, man muss sich irgendwo anmelden und so weiter und so weiter. Das macht natürlich auch wieder die Hürden höher für andere Menschen. Vor allem, wenn es mit Geld verbunden ist und so weiter. Aber auch da ist es komplex. Und das fand ich aber im Fall von Venedig irgendwie vielleicht gar nicht so doof, zu sagen, okay, ne, aber halt mit einer bestimmten Begrenzung und mit einem bestimmten Preis. Ja, das ist sicherlich irgendwie ein Modell. Und ich habe halt auch so ein nachklingendes Erlebnis bei mir irgendwie, da war ich tatsächlich mit der Familie, da waren wir mal auf Bali, da lagen wir an so einem schönen Strand und irgendwie um 15 Uhr, übrigens kein großer Bali-Fan gewesen, so muss ich mich outen, so, und so gegen 14, 15 Uhr wurde der Strand auf einmal total leer. Und ich war so, warum gehen die jetzt alle und so, ne? Ist doch ich war nur mit meinem Sohn, so, geil, nice, können wir hier chillen und so, ne? Ja, und auf einmal, wie so, weiß ich nicht, wie als ob die Sturmtruppen irgendwo reinlaufen, kamen diese Steintreppen, die zum Strand geführt haben, halt Hunderte von komplett in mehr oder weniger Winterklamotten gekleideten Touristen darunter, die halt aus 4 Reisebussen, die da angehalten haben, auf diesen, wie so Heuschrecken auf diesen Strand eingefallen sind und dann wirklich mit Jacke und Hose und Schuhen sich ins Wasser gestellt haben, Fotos geraucht haben, die Kippen da reingeworfen haben, Ballisto gegessen haben, das da reingeworfen haben und die Leute im Bikini am Strand angefangen haben zu fotografieren und dann da eine halbe Stunde später wieder den Platz verlassen haben und halt einfach alles in Schutt und Asche gelegt haben. Und da weißt du, okay, klar, warum die Leute hier um 15 Uhr abhauen, weil die wissen, um 15.30 Uhr landet Darth Vader, das, so, weißt du, mit den Sturmtruppen. Und das fand ich halt auch wahnsinnig verrückt. Und da denke ich mir natürlich auch, ja, will ich diesen Menschen, ne, die sicherlich irgendwie das ganze Jahr arbeiten, um einmal so eine Reise machen zu können, will ich denen das wegnehmen und so weiter? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht gibt's auch da irgendwie eine Möglichkeit, weil das ist tatsächlich das, der Tourist zerstört das, was er sucht. Ja, du kommst da hin und ja, und du hast eben gesagt, so, oder einer von euch hat gesagt, irgendwie die Schönheit benutzen oder sowas. Mhm. Boah, das war ja krass. Das hat total gesessen bei mir. So, du kommst hin und benutzt einfach die Schönheit, wetzt die ab, so, und gehst wieder. Und das ist, glaube ich, was wir uns alle im Großen und im Kleinen irgendwie bewusst machen können, dass wir das zumindest versuchen, so wenig wie möglich zu machen. So wenig es uns klappt. Ja.
Ist das genau das Gegenteil von Spiritualität? Also.
Ah ja. Ist auf jeden Fall eine Sache, die dem entgegensteht. Mhm. Ne? Ist ja extrem materialistisch, kapitalistisch, weil da geht es dann nicht mehr um mehr als die Summe der Teile, sondern da geht es darum, möglichst viel der Teile für sich selbst zu vereinnahmen.
Mhm. Ja.
Ne? Das ist. Ja, Materialismus, glaube ich.
Ja, ja. Und für so Orte ist es ja auch, also wenn du jetzt so ein spiritueller Ort bist, also sag mal, ich bin jetzt so ein Ort. Ne?
Du bist
also
Venedig.
Ich bin jetzt Venedig. Jetzt stell dir mal vor, ich bin ein Ort. Ne? Schön, ne? Ein schöner Ort.
Du bist alt, du bist schlecht restauriert, also in dem Sinne.
Aber schön.
Magisch.
Also, magisch, danke. Also ich bin ein schöner Ort und strahle auch so ein bisschen was Spirituelles aus. Ne? Ich gebe, ne? Aus der, ne? 2000 Jahre Sonne drauf geschienen. Ne? Ich habe so eine alte, morbide Schönheit, also genau die Sachen, auf die auch ihr zwei steht. Und ich strahle.
Du machst das alles alleine.
Es gibt für alles eine Nische, Leute, auch für mich. Ja. Und weißt du, ich strahle so ein bisschen, also über die, ich bin so ein Ort, den wir ganz am Anfang des Gesprächs so beschrieben haben, die jeder so kennt. Ich strahle sowas aus. Und dann kommt so eine Horde über mich gelaufen, ne? Und benutzt mich, ne? Also benutzt die Schönheit, benutzt diesen Ort. Halten Orte das auf Dauer aus?
Ja, also höchstwahrscheinlich nicht. Zumindest nicht, ohne sich zu verändern. Und da sind wir vielleicht dann beim Punkt, dass wenn man etwas benutzt oder wenn man etwas begeht oder etwas besucht, um mal beim netten Begriff zu bleiben, so, dann sollte man es so machen, dass man es zurücklässt. Mindestens so, wie es ist. Und deshalb ist das wahrscheinlich, wäre das denn so der faktische Gegenweg zu Overtourism? So, dass man halt einfach sagt, so Leute, wenn wir schon, dann bitte so, dass die anderen noch was davon haben. Das steht sogar auf einer Bahntoilette. Gehen Sie bitte so raus, wie es hier, lassen Sie es bitte so zurück, wie es vorher war. Und die Gedanken haben sich, wahrscheinlich sind diese faktischen Regeln dann doch für etwas so Spirituelles wie dich, also Venedig, sind dann vielleicht doch dann gut. Und da verbindet sich das dann vielleicht. Beziehungsweise da helfen dann einfach nur noch klare, einfach formulierte Regeln für so egozentrische Wesen wie Menschen, um sie einigermaßen im Zaum zu halten. Dann schließe ich mich nicht aus. Das meine ich nicht arrogant.
Ich glaube, das sind zwei Sachen, die wir da machen können. Ja, auch jeder für sich vielleicht irgendwie ein bisschen drüber nachdenken kann, finde ich. Also ich für mich auf jeden Fall. Dass dieses mit dem Bahnklo ist geil, weil da steht nämlich, glaube ich, verlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorfinden möchten. Es ist ja noch geiler. Ne?
Ja,
es ist ja eigentlich cool. Noch geiler. Ja. Das heißt, es heißt aber, es wird auf dich zurückgeworfen. Und das bedeutet, ich muss mich entwickeln, weil ich muss aus mir selbst heraus ein Gefühl dafür entwickeln oder eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln, wie ich so einen Ort eigentlich vorfinden möchte und was das Schöne daran ist, was mir was bedeutet und so weiter. Das heißt, ich muss irgendwie, wenn ich da verantwortlich reisen will, ist so ein zweischneidiges Schwert. A, glaube ich, dass die Leute vor Ort Regeln aufstellen müssen, um irgendwie so Idioten wie mir irgendwie auch irgendwie zu sagen, tritt nicht da aufs Gras und so halt, ne? So, wichtig.
Geh so rum. Ne?
Geh, geh da lang, Junge, und klatsch so, weißt du? Du entweihst das Heiligtum. Und auf der anderen Seite muss ich selber aber auch irgendwie mit mir ein bisschen mehr ins Reine kommen, um irgendwie zu wissen, so, ja, wie kann ich so wenig Fußstapfen wie möglich vielleicht hinterlassen? Oder wie kann ich das so, wie kann ich das überhaupt machen? Etwas, ja, das ist dann der zweite Schritt. Also, wie will ich es überhaupt vorfinden? So, also, was suche ich da überhaupt? Was will ich da eigentlich? Was suche ich? So, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage.
Das stimmt, ja. Also, es ist, man kann die ganze Welt sehen und trotzdem nicht viel mitnehmen oder Schönes dalassen. Das kann gut sein. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei der Zeile in einem Song, die das letztlich ja letztlich so ein bisschen so sagt. Man muss nicht zwingend nach innen gehen, die Reise geht auch mal nach innen. Das ist jetzt halt vielleicht auch nicht die finale Wahrheit, aber auf jeden Fall eine absolut sinnvolle und, also jetzt nicht die einzige Wahrheit, meine ich, aber es gibt auf jeden Fall eine absolut sinnvolle Perspektive, die, auf die wir ja immer wieder zurückkommen. Es hängt davon ab, was man selber daraus macht und wie man sich verhält und auch wie offen man ist. Manchmal kann man darauf einwirken, manchmal nicht. Das habe ich schon mindestens unterbewusst und vielleicht auch ein, zwei Mal bewusst, ich habe es wieder vergessen, weil ich so alt bin, gedacht so, dass die Reise auch nach innen geht. Aber das ist eine absolute Grundvoraussetzung, um überhaupt der Empathie gegenüber der Welt und der Schönheit der Welt und von mir aus auch anderen Kulturen zu entwickeln, dass man so selbst halbwegs weiß, wo man auch steht, sei es wie klein man ist oder was man bewirken kann, wie viel Schaden man anrichten kann, was auch immer. Also das nehme ich auch aus den Song mit und ich finde es halt so lustig, dass in dem Song, dass du dann auch noch von Indien sprichst. Also ich meine, da warst du ja nun wirklich. Und da hast du ja nun wirklich auch eine Verbindung zu. Ne? Also das ist ja für dich, das ist auch ein Satz an dich selbst.
Und habe auch einen Teil der Selbstfindungsnummer da durchgezogen. Ne? Bis heute werde ich auch bestimmt nochmal, ich will unbedingt nach Varanasi, Bodh Gaya, Sarnath und so weiter und so fort. Und in den Himalaya halt richtig, gib ihm. So. Und ich möchte auch nach Bhutan und ich möchte nach Nepal und so weiter. Ne? Also gar keine
Nimm uns
Frage.
Mit.
Ey, unbedingt. Bhutan habe ich. Bhutan habe ich sehr interessante Connections, meine Lieben. Da, wenn ihr Bhutan auf eurer Bucketlist noch nicht abgehakt habt, also, let's talk.
Das Lustige ist, als Jochen und ich uns, weil du Bhutan sagst, und es gibt ja keine Zufälle, wir sind spiritueller Podcast jetzt und wir reden über Spiritualität. Das Lustige ist, Jochen und ich haben am Anfang gesagt, als wir diesen Podcast angefangen haben und das eigentlich auch nur so nebenher aus Spaß machen wollen, dass so ein Ziel ist, dass wir irgendwie mal irgendwie ganz, ganz cool und easy nach Bhutan zusammenkommen. So. Ich habe nicht gelogen. Ja, ich habe nichts erfunden. Das war wirklich, wir saßen hier bei mir unten am Küchentisch und haben gesagt, ja, so, mal, wir machen einen Podcast, irgendwie, dass wir irgendwie schön cool zusammen Bhutan landen. So, Meister, wir haben einen Reiseführer.
Ich war noch nie in Bhutan.
Ich auch nicht.
Ich bin befreundet mit einem quasi tibetischen Lama, der heißt Kalu Rinpoche und der ist Bhutanese. Der hat in den letzten 2-3 Jahren dort, der arbeitet dort mit so lokalen Leuten zusammen. Und in Bhutan ist es ja so, dass man so eine sehr hohe Touristentax zahlt. Ich glaube, du musst fast $200 am Tag zahlen, um überhaupt da sein zu dürfen. Und die veranstalten dann halt so bestimmte Reisen mit ihm auch zusammen, was auch überkrass ist, weil der halt diese ganze Knowledge aus Jahrtausenden von Traditionen und so weiter mitbringt. Und das ist so eine Mischung aus, du machst dein eigenes Ding, aber du gehst halt mit dem und seinen Leuten auch an ganz viele von diesen krassen Städten, Tiger's Nest und diesen Höhlen und so weiter. Und du kraxelst dann da wirklich auch durch die Gegend. Das ist jetzt nicht mit dem Reisebus, ne, so, sondern das ist alles so sehr und auch in kleinen Gruppen und so weiter. Aber du hast halt immer irgendwie wirklich Leute dabei, mit denen du auch so abhängen willst, weil es einfach wahnsinnig nette, coole Leute sind, die so, ne, mit denen wir auch hier am Tresen oder wo auch immer gut klarkommen würden. Und du hast aber gleichzeitig diesen krassen kulturellen Schatz, den diese Menschen mit dir teilen und so weiter. Und das steht seit ein paar Jahren, seit der das macht. Das macht er so 2-mal im Jahr, immer so Reisen. Und dann denke ich mir immer so, ey, ich muss das machen. So. Und das, also, wir tauschen uns da nochmal aus. Wir tauschen uns da nochmal aus.
Das ist sehr schön.
Jetzt die letzte Frage an, oder nicht letzte Frage, aber wenn ihr möchtet, die letzte Frage an euch. Jetzt März, April, ich habe 1 bis 2 Wochen Zeit. Wo fahre ich hin?
Okay.
Kannst ja keine kurze Antwort drauf geben bei uns. Das ist ja immer so anstrengend. Das Erste, was mir witziger einfällt, aber wohl, das ist nicht witzigerweise, weil wir gerade Folgen drüber machen, sehr naheliegend. Und vielleicht warst du schon in Marokko?
Nein, aber
es ist
gestern
nah.
Auch noch gehört.
Genau, also es ist nah, es ist ganz anders, es ist wettermäßig in der Zeit. Deshalb kam ich erstmal drauf, weil es halt klimamäßig mega interessant ist zu der Zeit, glaube ich, weil es da einfach viel wärmer ist als hier. Und ich jetzt gerade voll drauf bin, weil ich jetzt einfach da war und zwei Folgen darüber gemacht habe. Deshalb würde mir das als erstes einfallen. Ne? Also,
und weil es schön warm ist dann jetzt auch schon.
Essen, geiles Essen. Liebe Leute. Man kann ganz, ganz viel auf eigene Faust machen, ohne jetzt groß irgendwie einen Staatsakt draus zu veranstalten. Aber willst du warm oder willst du kalt?
Ach, warm klingt ja ganz gut und klingt ganz geil. Also.
Ja. Also ja, sowas. Ich, natürlich, das ist jetzt völlig fantasielos, aber so Süditalien ist um die Zeit auch noch nicht so heiß. Ne? Und ja. Also Neapel ist mega.
Sizilien war ich im Oktober, fand ich, fand ich ganz bezaubernd. Ja. Ja,
also Neapel ist eine tolle Stadt. Ne? Also da waren wir zusammen, mich hier nicht. Und das war fantastisch. Also sowohl kulinarisch, auch die Amalfi-Küste ist da ja um die Ecke, auch viel Geschichte und so. Das ist auch ganz toll und nicht so heiß wie halt im Sommer inzwischen. Ne?
Mhm. Ja. Ja, ich finde auch so Neapel, finde ich, oder Apulien, Lecce, so die Ecke, ist dann auch noch nicht so. Italien ist ja wie Italien, das ist ja Frechheit, ist ja überall super. Ja.
Das ist aber wirklich frecher.
Das ist echt frech, oder? Alter, die hast du nicht mal alle. Ich find's sauer gerade. Nein, das ist schon super. Aber ich finde Marokko in der Zeit ist echt gut. Wenn man es Stadt Neapel ist so ganz gut. Was als Insel, wenn das ist auch Italien, obwohl die es nicht so gerne hören, Sardinien geht, alles, was so inselmäßig ist, ist Frühjahr, März, April, ja super Mittelmeer. Und was man natürlich super machen kann, ist Süditalien und so kann es auch super mit Zug machen. Ne, muss nicht fliegen. Mhm. Ne, also man kann ja Italien runter, die Italiener, Nachtzüge, ist wirklich toll und ist part of the experience. Also es ist Abenteuer, man lernt Leute kennen und es gibt einen Zug, der fährt runter bis nach Palermo. Kannst du abends, steigst in München abends ein, über Rom und dann zack, runter bis irgendwie nachmittags in Palermo zum Beispiel und siehst das ganze Land. Weißt du, fährst einfach durch dieses Land und deine Seele kommt dann unten in Palermo mit an, direkt. Und du musst die zwei Tage warten, bis sie aus der Luft wieder da ist.
Ja,
das finde ich immer mega. Und aber ich finde jetzt so Marokko kann man auch machen mit. Wenn man Zeit hat, wenn du 2,5 Wochen Zeit hast, kann man auch mit dem Zug nach Barcelona fahren, kann da eine schöne Nacht noch machen, was ja in der Zeit auch nicht so voll ist. Fähre rüber Richtung Marokko, die haben ein super Zugsystem, kann man auch machen.
Athen, wenn du gerne isst, Athen ist auch gut. Aber wir hören jetzt lieber auf. Siehst du, das ist passiert, wenn man uns fragt.
Athen war ich nur, ich hatte mal eine Zwischenlandung in Athen, weil ich auf Lesbos war. Und dann war so meine Kumpels alle so, der Flughafen, ich so, auf gar keinen Fall. Hey, come on, 5 Stunden, 6 Stunden Zwischenlandung hier, ich bin in Athen. Dann bin ich halt rein und direkt natürlich, bam, Akropolis und mir das einfach mal 2 Stunden voll gegeben und ich war so, yes, please. Und dann irgendwie wieder zurück zum Flughafen gebrettert. Das war der Wahnsinn.
Ja, ist krass.
Das auch mitten im Hochsommer total bescheuert, aber mega. Also
ja, da fühlt man sich auch klein und unwichtig, wenn man merkt, wie alt das da alles ist. Und, so.
Und es muss sich alles Sinn ergeben, das ist ja das Schöne. Was für mich total Sinn ergeben hat, ist, dass wir drei uns getroffen haben, miteinander erzählt haben.
Ja, so, unbedingt.
So lang.
Vielen Dank euch beiden für die Zeit.
Also das finde ich super. Also mich hat es weitergebracht auf jeden Fall. Ich muss zwar jetzt über ein paar neue Sachen nachdenken, aber darum geht's ja auch.
Perfekt.
Ist ja bald Wochenende, dann nimmst du ein bisschen Zeit mit. Freiräume schaffen. Nein, ich finde das auch ganz toll. Vielen Dank. Also das ist schön, auch mal so was, also mir auch so mal über das Reisen zu reden. Und man landet dann witzigerweise dann doch immer bei sich selbst, was mir gar nicht so unrecht ist, wie man meinen würde. Also ich finde das also schön, danke.
Ja, und wenn wir den nächsten Podcast dann über Bhutan zu dritt machen, freue ich mich sehr. Wir drei in Bhutan und dann reden wir danach drüber. Ich bin dabei,
Ich bin an Bord.
Ich würde auch mitkommen, also ich hätte Zeit.
Perfekt. Das ist einfach nur noch eine Frage von Terminen.
Ich habe wahrscheinlich Zeit.
Die nehmen wir uns.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Danke und gute Reise.